darf ich mich kurz mit drei organisatorischen Hinweisen an Sie wenden. Parallel zu unserem Fachgespräch findet eine Plenarsitzung des Deutschen Bundestages statt, da es immer wieder zu Abstimmungen kommen kann oder Abgeordnete und anderen für Redebeiträge kurzfristig in den Plenarsaal müssen, bitte ich Sie, sich nicht zu wundern, wenn während der Veranstaltung kurzfristig Personen den Raum verlassen. Das hängt einfach mit dem Plenargeschehen im Reichstagsgebäude zusammen. Das Fachgespräch wird im Parlamentsfernsehen gezeigt und eine Aufzeichnung des Gesprächs können Sie in der Mediathek des Bundestages abrufen. Damit alle Wortbeiträge gut zu verstehen sind, bitte ich Sie, das Mikrofon zu benutzen und vor Ihrem Beitrag den Knopf genau zu drücken und nach Ihrem Beitrag den Knopf nochmal erneut, damit das Mikrofon genau nicht darüber hinaus anbleibt. Der Inhalt dieses Fachgesprächs heute beinhaltet Berichte von sexualisierter Gewalt und enthält zum Teil Schilderungen, die verstörend sein können. Für Unterstützung und bei Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Opferbeauftragten, die Sie mit einem Namensschild erkennen können, jederzeit sehr gerne zur Verfügung. Vielen Dank.
Zusammen, ja. Sehr geehrte Gäste, ich war erst 15 und mein Leben war von einem Tag auf den anderen nicht mehr das Gleiche. Dieser Satz einer Betroffenen bringt für mich in besonderer Weise das auf den Punkt, was die traumatisierenden Erlebnisse in den geschlossenen venerologischen Stationen für das Leben der Frauen heute bedeutet. Lange Zeit wurde über diese Orte geschwiegen. Dass wir heute hier im Deutschen Bundestag über die Schicksale der Frauen und Mädchen sprechen können, die Opfer von Menschenrechtsverletzungen in besagten Stationen der DDR wurden, ist keine Selbstverständlichkeit. Das haben wir einzelnen, mutigen Frauen zu verdanken, die ihr Schweigen gebrochen haben. Und ebenso verdanken wir den Forscherinnen und Forschern, die mit ihrer jahrelangen Arbeit Licht in dieses dunkle Kapitel der Geschichte bringen. Hinter diesen Stationen für Geschlechtskrankheiten verborgt sich keine normale medizinische Einrichtung, sondern vielmehr ein ausgefeiltes System der Disziplinierung und der Demütigung. Verachtend nannte man sie im Volksmund Tripperburgen. Doch wer in diese Station zwangsweise eingewiesen wurde, war in der Regel nicht krank, hatte meistens keine Geschlechtskrankheit. Nein, eine medizinische Indikation fehlte bei mehr als 2/3 der Patientinnen. Die Einweisung war daher kein Akt der Heilung, sondern ein Akt der Bestrafung. Bestrafung insbesondere durch tägliche, brutale gynäkologische Untersuchungen gegen den Willen der Betroffenen. Bestrafung von Frauen, die nicht ins sozialistische Weltbild passten. Diese Prozeduren dienten nicht der Diagnose, es waren sexuelle Übergriffe unter dem Deckmantel der Medizin. Sie trafen minderjährige Mädchen und junge Frauen, die auffällig waren, die Probleme zu Hause hatten, die westliche Musik hörten oder sich sonst der staatlichen Kontrolle entzogen oder die schlicht zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Unter dem Vorwand der Volksgesundheit wurden sie ohne richterlichen Beschluss über Wochen oder Monate ihrer Freiheit beraubt. Was bedeutet es, als junge Frau Opfer dieser staatlich organisierten Gewalt zu werden? Was wissen wir heute über das System der geschlossenen venerologischen Stationen und die bis heute andauernden Folgen für die Betroffenen? Und was können wir in Gesellschaft und Politik tun, um diesen Frauen besser helfen zu können? All das sind Fragen, die nicht nur mich als Opferbeauftragte umtreiben, sondern seit vielen Jahren auch die betroffenen Vertreterinnen und auch insbesondere die Forschung. Ich freue mich daher sehr, dass Professor Dr. Florian Steger meiner Einladung gefolgt ist. Professor Steger ist Direktor des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin der Universität Ulm. Er wird uns aus seiner langjährigen Forschung berichten. Herzlich willkommen, Herr Professor Steger. Danke. Liebe Angelika Börner, Im Alter von nur 15 Jahren wurden sie ohne medizinische Indikation für 8 Wochen in der geschlossenen venerologischen Station der Poliklinik Mitte in Halle festgehalten. Ich weiß sehr zu schätzen, dass Sie heute Ihre Erfahrungen hier mit uns teilen werden. Es kostet unheimlich viel Mut und unheimlich viel Kraft, über diese so einschneidenden Erlebnisse zu sprechen. Vielen Dank, dass auch Sie heute hier im Bundestag bei uns sind. Unser Blick richtet sich heute auch ganz bewusst nicht nur zurück auf das, was in den Stationen damals passierte. Gemeinsam wollen wir darüber ins Gespräch kommen, vor welchen Herausforderungen die Betroffenen und auch wir als Gesellschaft heute stehen. Ich bin gespannt, darüber mit der Zeitzeugin und Initiatorin eines Erinnerungszeichens an der ehemaligen geschlossenen venerologischen Station Berlin-Buch, Tina Blankenfeld, und mit Frau Dr. Fruzina Müller vom Medizinhistorischen Institut der Charité Berlin und mit der Journalistin Sabine Seifert diskutieren zu dürfen. Auch Ihnen dreien ein ganz herzliches Willkommen. Eine Antwort darauf, wie wir das Thema noch stärker in die Gesellschaft tragen können, sehen Sie hier im Raum. Ich freue mich, ein Teil der Wanderausstellung, Einweisungsgrund, Herumtreiberei, Disziplinierung in venerologischen Stationen und Spezialheimen der DDR, des Vereins Riebeckstraße 63 und der Gedenkstätte Torgau, geschlossener Jugendwerkhof Torgau, heute hier präsentieren zu dürfen. Eine Ausstellung, die Sie als Abgeordnete sehr gerne in Ihre Wahlkreise holen können. Dazu wenden Sie sich bitte an meine Geschäftsstelle oder den anwesenden Ausstellungskurator Hannes Schneider, den ich auch ganz herzlich für diese Ausstellung danken möchte. Vielen Dank auch Sie. Herzlich willkommen, Ihre Kollegin. Eines der Wesensmerkmale der SED-Diktatur war die Geheimhaltung, die Verschleierung und das nicht offen sprechen dürfen. Bei der heute hier dargestellten Thematik kommt zusätzlich beinahe fast immer die Scham dazu. Ich bin überzeugt, dass unser heutiges Fachgespräch eine Ermutigung sein kann für viele Betroffene. Das Gespräch hier im Bundestag ist für mich zugleich Ausdruck dafür, wie wichtig es uns als demokratische Gesellschaft ist, dieses Unrecht klar als Unrecht zu benennen, den Betroffenen zu helfen und Aufklärung in der Gesellschaft zu leisten. Wir stehen an der Seite der Betroffenen. Und darum sprechen wir über die Schicksale der Menschen, die in den geschlossenen venerologischen Stationen Gewalt erfahren mussten. Nicht irgendwo, sondern ganz bewusst hier im Deutschen Bundestag, dem Herz unseres heutigen demokratischen Rechtsstaates. Vielen Dank. Ich begrüße nun Herrn Professor Dr. Steger. Ich freue mich, dass Sie zu uns gekommen sind, Ihre Teilnahme zugesagt haben unter, wenn auch widrigen Bedingungen, bedingt durch die Deutsche Bahn, das stand ja kein, den Weg doch noch pünktlich zu uns gefunden haben. Ich stelle Sie doch noch mal ganz kurz vor, auch wenn Sie jetzt schon Erwähnung gefunden haben. Sie waren eben von 2011 bis 2016 Direktor des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin an der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg, wo Sie 2012 Ihre Forschung zu den geschlossenen venerologischen Stationen zusammen mit Ihrem damaligen Assistenten Maximilian Schocho getätigt haben, begannen. Nun sind Sie Direktor des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin in der Universität Ulm, wo Sie intensiv an diesem Thema weiterforschen. Nochmal herzlich willkommen. Wir dürfen nun Ihrem Vortrag zu den Ergebnissen Ihrer Forschung zu den venerologischen Stationen lauschen. Herr Professor Steger, Sie haben das Wort.
Herzlichen Dank, liebe Frau Zupke, für die freundlichen Worte und die Einladung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Betroffene, ich freue mich sehr, dass wir heute zusammen über das Thema ins Gespräch kommen und das im Deutschen Bundestag. 13 Jahre Forschung in 20 Minuten. Ich bemühe mich, um halb wirklich auch fertig zu sein. Es gibt viel zu erzählen. Wir befinden uns in einem staatlich organisierten Gesundheitssystem, das zentral gesteuert war, in dem das Primat der Prophylaxe ganz zentral und auch natürlich grundsätzlich ja auch wichtig gewesen ist, in dem eigene Räume geschaffen wurden, nämlich Polikliniken, um dieses Gesundheitssystem entsprechend auch umzusetzen. Dabei war es ein medizinisches System, was nicht frei von ideologischen Bestandteilen war, auch von politischen Interessen, wie wir noch hören werden. Und das Ganze führte dann dazu, dass plötzlich die Medizin einen zweiten Auftrag bekommen hat, nämlich einen Disziplinierungsauftrag. Und das ist das Zentrale, worum es geht. Nicht Fürsorge, meine Damen und Herren, sondern Disziplinierung war die zentrale Aufgabe der geschlossenen venerologischen Stationen in der ehemaligen DDR. Das ist der wesentliche Unterschied zu dem gleichen in der Bundesrepublik, worüber ich heute nicht sprechen kann, worüber wir aber sehr viel geforscht haben, weshalb ich mir auch mittlerweile diese Aussage auch so klar zutraue. Wir haben in sehr vielen Publikationen immer wieder gezeigt, wie umfangreich dieses System war. Nicht nur geschlossene venerologische Einrichtungen entstanden in der ehemaligen DDR, überall in allen Bezirken, sondern auch sogenannte Fürsorgeheime. Und dahinter standen die Prophylaktorien, die man aus der UdSSR kannte, die einen klaren Bildungsauftrag hatten mit einer langen Verweildauer, was hier der nächste Unterschied ist, weil die Verweildauer wesentlich kürzer war. Wir sprechen von 3 bis 6 maximal Wochen. In der UdSSR waren es mehrere Monate. Und das ist auch der Unterschied zwischen den UdSSR-Prophylaktorien und dem, worüber ich spreche, sodass man also nicht ernsthaft sagen kann, dass es hier um einen Bildungsauftrag gab. War das im rechtsfreien Raum, meine Damen und Herren? Nein, überhaupt nicht. Es war eine klare Regulierung. Das Weimarer Reichsgesetz hat 1927 bereits die Geschlechtskrankheitenbekämpfung klar orchestriert. Das ging dann in der BRD unter anderem Namen, aber ähnlicher Norm weiter. Und das ist dann in der SBZ und vor allem dann der ehemaligen DDR durch einen SMAD-Befehl und später durch eine klare Verordnung geändert worden. Also wir haben eine rechtliche Norm gehabt, nach der aber nicht gearbeitet wurde, um es vorweg zu sagen, weil hier ein klarer Dreischritt war: ambulante Ansprache, freiwillige stationäre Aufnahme, zwangsweise stationäre Aufnahme. Und worüber ich heute spreche, hat nur etwas mit zwangsweiser stationärer Verbringung und Freiheitsentzug, meine Damen und Herren, zu tun, sodass man auch hier klar sagen kann, selbst wenn es eine Norm gab, wurde diese Norm nicht eingehalten. Diese von uns mittlerweile vielfältig nachgewiesenen geschlossenen venerologischen Abteilungen begann ich zu erforschen 2012 in Halle, meiner früheren Wirkungsstätte. Und wer Halle kennt, das ist mitten in der Stadt, ist die Poliklinik unweit des Marktplatzes. Dort hat es stattgefunden. Viele ZeitzeugInnen haben auch berichtet, dass sie davon wussten, dass sie eigentlich wussten, auch dass Unrecht geschah. Sie hatten sich aber nicht getraut, tatsächlich dies laut werden zu lassen oder gar was dagegen zu unternehmen. Wir können davon ausgehen, dass in Halle während der gesamten Zeit des Bestehens zwischen 1961 und 1989 ca. 5000 zwangsweise verbrachte Frauen dort gewesen sind und ihrer Freiheit beraubt wurden und dort sexualisierte Gewalt erleben haben. Insofern, als sie unter dem Vorwand einer Geschlechtskrankheit, nämlich einer Gonorrhoe, einem Tripper, ja, jeden Tag zwangsweise vaginal abgestrichen wurden und das alles andere als fürsorglich und sorgsam und vorsichtig, sondern durchaus mit einer von vielen Seiten beschriebenen Gewalt. Wie ich weiß, sind viele dieser Abstriche auch nicht von Ärztinnen und Ärzten durchgeführt worden, sondern von Gesundheits- und Krankenpflegenden, von damals Krankenschwestern, sodass wir hier also einen größeren Kreis auch in den Blick nehmen müssen, derer, die hier agiert haben. Durch Denunziation dorthin gekommen, ist man durch die Transportpolizei dann umgekleidet worden, hat einen klaren Tagesablauf gehabt und ist dann dort erstmal seines Schicksals überlassen worden. Der zweite Ort, für den ich mich interessiert habe, weil er auch recht nahe liegt, ist Leipzig-Thonberg. Hier haben wir einen ganz anderen Zugang gehabt, während in Halle primär der ZeitzeugInnenzugang unsere leitende Quelle war, angereichert später durch ganz viel Akten. Ja, war es hier in Leipzig-Thonberg so, dass durch wirklich eine couragierte, engagierte Entscheidung des amtierenden Oberbürgermeisters es uns möglich war, die Krankenakten einzusehen, wofür ich ihm sehr herzlich danken möchte, auch in diesem Rahmen. Das ist nicht überall so der Fall gewesen. Diese Akten sind 5.000 Stück. Wir haben 1.250 analysiert, um eine andere Basis der Argumentation und auch der Beweiskraft damit zu haben. Und wir konnten zeigen, dass die überwiegende Mehrzahl der Frauen dort wegen Herumtreiberei oder Säumigkeit oder Arbeitsbummelei eingewiesen wurde, was auch dokumentiert so in den Akten ist, und im Schnitt 20 Tage dort ihrer Freiheit beraubt wurden. Das war ein großer Unterschied zwischen SBZ und DDR. In der SBZ waren dort überwiegend Geschlechtskranke tatsächlich noch versorgt worden. In der DDR habe ich nachweisen können und auch publiziert, dass nur 22% der betroffenen Frauen überhaupt geschlechtskrank gewesen sind. Meine Damen und Herren, das heißt, dass die überwiegende, überwältigende Mehrheit von 78% bei einer repräsentativen Stichprobe der betroffenen Frauen hier Freiheitsentzug, sexualisierte Gewalt erlebt haben, durch die Hand der Medizin im Wissen des Unrechtsstaates über 3 Wochen hinweg. Ich möchte gerne den Fokus ein bisschen auf Dresden heute lenken, weil vieles von mir publiziert ist bereits. Ich habe versucht, es jetzt sehr zu straffen und zusammenzufassen und etwas mehr über Dresden erzählen. Denn, meine Damen und Herren, nach 10 Jahren Warten wurde mir auch dort erlaubt, die Krankenakten einzusehen. Und auch dafür bin ich grundsätzlich sehr dankbar, dass ich überhaupt Akten auswerten darf als Wissenschaftler, der ja auch eine Forschungsfreiheit genießt. Ich bin aber nachdenklich, warum das 10 Jahre gebraucht hat, bis man mir diese Akten zur Verfügung gestellt hat. Zweitens bin ich nachdenklich, warum nur das Jahr 1969 mir zur Verfügung gestellt wurde, mit dem Hinweis, dass alles andere nicht existiert. Ich möchte jetzt niemanden anklagen, aber ich möchte das gerne hier in dem Hohen Haus, in dem wir uns ja auch befinden, doch zur Sprache bringen, dass wir darüber nachdenken sollten. Dresden, ein Ort, in dem venerologisch Erkrankte seit Gründung in den 1920er Jahren, in Friedrichstadt sind wir momentan, ja, nicht in der Akademie, versorgt wurden. Berühmter Mann Karl Linzer hat seit den 50er Jahren das Haus geleitet. Der war dann zentral in der SBZ und auch in der DDR für Gesundheitsverwaltung zuständig. Also ein Haus, was sehr, sehr stark auch politisch involviert war. Und dort kann ich jetzt eine Sporung machen im Jahr 1969 und in dem Befund von 220 Akten, die ich wieder mit Max Schorow gemeinsam, der mittlerweile Professor in Gera ist, auswerten durfte. Dort konnten wir den Befund replizieren, den wir in Leipzig hatten. Also wir haben ungefähr das Gleiche gefunden, das wir auch in den Leipziger Akten gefunden haben. Gonorrhoe-erkrankte Frauen, die im Grunde ja mit Jenacillin, was seit 1957 zur Verfügung stand, hätten therapiert werden können, und zwar ganz einfach mit einer kleinen Spritze in den Po, und damit wäre es das gewesen. Dagegen hat man aber auch hier das Gleiche gemacht, die Abstriche, man hat zusätzlich Provokationen auch unternommen, das wissen einige der Betroffenen sehr genau, man hat Terpentinöl gespritzt und hatte den Verdacht, dass eine chronische Geschlechtskrankheit, also eine chronische Gonorrhoe, durch diese immunologische Reaktion hervorgebracht werden könnte, was Unsinn ist. Angesprochen den Oberarzt, der sich dankenswerterweise als Zeitzeuge zur Verfügung gestellt hat, sagte zu mir, Zitat, wenn etwas offiziell angeordnet ist, zieht man es eben durch. Das ist natürlich jetzt keine wissenschaftliche Begründung und auch nicht unbedingt eine klinische Entscheidung. Ich habe ganz viele Abstriche dann als Kultur, also als kultivierte Abstriche gesehen im Untersuchungsergebnis und kann Ihnen ganze Wände tapezieren mit negativ, 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 negativ. Also diese Abstriche waren immer negativ. Ja, und das kann ich auch belegen, habe ich hier auch gerade vor mir liegen, ja, einen solchen Fund. Dazu muss man wissen, dass der gleiche Oberarzt mir auch gesagt hat, dass die eh nichts wert waren, groß, weil es kaum Nährmedien gab, die vernünftig gewesen sind. Also hätte man sich das eh sparen können. Gleiche Indikation, Herumtreiberei, Säumigkeit, unzuverlässig, gleicher Zugangsweg über Transportpolizisten, in Dresden häufig von Neustadt. Und auf den Hinweis hin, ob es sich wirklich um geschlechtskranke Frauen handelt, hat auch einer der leitenden Ärzte, Zitat, gesagt zu mir, nirgendwo wird so viel gelogen wie auf dem Gebiet der Venerologie. Das sind Zeitzeugengespräche, die ich vor kurzem mit Akteuren führen konnte. Die Station hat was Besonderes, weil dort auch chronische Hauterkrankungen sind, also ältere Frauen, die an einem Ulcus cruris, an einem offenen Bein erkrankt waren, waren dort auch gemeinsam mit den Frauen und die mussten sich dort arrangieren, schlichtweg. Und die Frauen konnten kleine Botendienste für diese Frauen dann unternehmen. Interessant wird es jetzt, dass mir viele berichteten, dass sie zu Putzdiensten verpflichtet worden sind, was wir so aus anderen Stationen nicht kennen. Es war ein Notstand bei der Reinigung, dann hat eine Schwester von einer anderen Abteilung angeklopft und es wurde eine der betroffenen Frauen, die also dort zwangsweise waren, auch zum Putzen nach draußen gebracht, mussten dann Putzdienste erbringen und wurden wieder zurückgebracht und waren dort auf Station. Also nicht nur sexualisierte Gewalt, nicht nur Freiheitsentzug, sondern auch zwangsweise durchgeführte Arbeit, die hier notwendig war. Erschreckend, meine Damen und Herren, ist, dass es sich hier auch um sehr junge Frauen handelt. Im Schnitt waren die um die 20. 22 ist der Schnitt, den ich errechnet habe. Hier habe ich auch ein 15-jähriges Mädchen gefunden, was 15 Abstriche und damit 15 vaginale Untersuchungen über sich ergehen lassen müsste. Auch das liegt hier direkt vor mir als Dokument. Sie sehen ähnlich und doch verschieden in einer gewissen Weise. Warum eigentlich die 20 Tage? Auch eine Idee, weil dann die Menstruation wieder kommt und deshalb müssen die mindestens so lange bleiben, weil wenn, könnte eventuell durch die Menstruation ja noch ein Keim nach außen dringen. Auch eine sehr wilde Vorstellung, wie ich ärztlicherseits sagen muss. Die Station wurde dann geschlossen 1976, weil der neue Chef einfach keine Lust mehr hatte, das mitzutragen. Und entsprechend wurde die Station tatsächlich geschlossen als eine der ersten. Die betroffenen Frauen, falls es jemanden gab, wurden dann in der Regel nach Halle überwiesen. Worum geht es? Es geht natürlich um eine stark verdrehte, pervertierte Medizin, die einen disziplinierenden, bestrafenden Charakter im staatlichen Auftrag erfüllte, massiv gesteuert von Berlin, massiv durch inoffizielle und offizielle Mitarbeitende, die ich auch nachweisen kann, gesteuert. Es geht darum, Frauen, die etwas anders vielleicht waren, so zu disziplinieren, dass sie dem Staat eher entsprachen. Es gab immer die Diskussion, war das eigentlich die Opposition, die hier bestraft werden sollte? Meine Damen und Herren, waren das Aufmüpfige? Und auch wenn es jetzt ein unangenehmes Zitat ist, möchte ich es doch zitieren, weil ich genau da auch in einem Zeitzeugengespräch genauer nachgefragt habe, einen leitenden Arzt. Ich möchte jetzt schon für die Wortwahl mich entschuldigen, dass ich Sie jetzt zitiere. Ich denke aber, es ist trefflich, um Ihnen auch klarzumachen, wie nicht nur die Dokumentation, sondern auch die Denkweise vieler Ärztinnen, Krankenpflegenden, Transportpolizisten, die heute noch leben, ist. Denn dieses Gespräch habe ich vor ein paar Monaten geführt und ich zitiere, das waren keine politisch Aufmüpfigen, das waren einfach Schlampen, die jetzt in diese Station eingewiesen wurden, die brauchten einen Denkzettel. Zitat Ende. Ich denke, das ist auch so zusammengefasst, wie sich mir seit langer Zeit dieses Thema tatsächlich auch darstellt. Was sind jetzt die Konsequenzen und was können wir tun? Und damit will ich auch die Zeit gut einhalten. Ja, wenn man diese Befunde sieht. Ich als Hochschullehrender, ich als Wissenschaftler kann meinen Job machen, kann das in die Scientific Community bringen. Das tue ich sehr intensiv. Nicht nur national, sondern auch international ist dieses Thema wissenschaftlich mittlerweile sehr bekannt. Kann ich nicht allein, kann ich mit meinen jungen Studierenden, Doktorandinnen und Doktoranden, mit den Postdocs machen, wofür ich auch sehr dankbar bin. Was können wir machen, Therapie anbieten? Erstens möchte gar nicht jeder Therapie, wie ich auch in diesen Interviews herausbekommen habe. Ja, deswegen muss man darüber sehr intensiv nachdenken, ob das wirklich der einzige und richtige Weg ist. Es gibt eine Reihe von gesundheitlichen unmittelbaren und Langzeitfolgen, für die die Betroffenen natürlich einen Ort brauchen, um ihn zu besprechen, um ihn auch aufgefangen zu werden. Man muss immer auch als Arzt, und da spreche ich jetzt als Arzt, auch immer ein bisschen vorsichtig sein, immer gleich Therapie anzubieten. Erstmal zuhören ist auch ein ganz gutes Angebot. Anerkennung des Unrechts ist wichtig, das machen wir heute, wofür ich sehr dankbar bin. Ich bin auch den anwesenden JournalistInnen und Journalisten sehr, sehr dankbar, weil sie es immer sehr breit gestreut haben, auch in die Medien gebracht haben, dieses Thema. Wir haben sehr viel gekämpft unter den Bürgerinnen und Bürgern, dass wir auch Gedenksteine, Gedenkplatten und dergleichen aufstellen. Es gibt in Halle so etwas und die, die in Dresden dabei waren, wissen, dass wir jetzt auch in Dresden direkt am Eingang von Friedrichstadt hier eine Gedenkplatte angebracht haben, eine Bürgerinnen und Bürgerleistung hier in Anerkennung des Unrechts. Es gibt sehr viel mehr zu tun, meine Damen und Herren. Ich habe Ihnen das Thema beschrieben. Junge Frauen um die 20 werden gegen ihren Willen ohne Grund der Freiheit beraubt, werden zwangsweise weggesperrt, werden dort zwangsweise schwer diagnostiziert, unnötigerweise durch bis zu 20 venerologischen und gynäkologischen Untersuchungen und Abstriche. Diese Frauen waren nachweislich nicht krank, wie ich Ihnen gezeigt habe, ein DDR-flächendeckendes System. Wir müssen hier noch mehr dran arbeiten. Es gibt immer noch dunkle Flecken natürlich in der Forschung, die weiter auch angegangen werden müssen. Und ich habe mich jetzt seit einigen Jahren bemüht, das Thema nicht nur im deutsch-deutschen Vergleich aufzuarbeiten. Ich hatte Ihnen vorhin gesagt, den Unterschied zwischen BRD und DDR liegt schlichtweg in dem Unrecht, was in der DDR geschehen ist. In der BRD waren es häufig tatsächlich Geschlechtskranke, die versorgt wurden, sondern wir müssen als Europäerinnen und Europäer eine europäische Blick auf die Sache nehmen. Das tue ich mit meinem Team. Wir haben uns Polen angeschaut. Wir haben es in Polen genauso beschreiben können, was wir auch vorgefunden haben. Wir haben Spanien im Blick unter Franco etwas früher. Wir haben Portugal im Blick. Auch dort haben wir solche Phänomene beschreiben können. Was ist da der Unterschied? Da ist der Unterschied der Einfluss der katholischen Kirche, die massiv Besserungsanstalten für gefallene Frauen eingerichtet hat. Sonst unterscheidet sich nicht sehr viel dabei. Ich habe eine Doktorarbeit gerade auf meinem Schreibtisch liegen, einer jungen Frau, die bei mir gemacht hat, die jetzt fertig ist, wird auch bald publiziert werden und ein junger Mann habilitiert zu dem Thema auch bei mir über Spanien. Sie sehen, es geht weiter und wir sollten die DDR aufarbeiten im deutsch-deutschen Vergleich. Hier ist etliches noch zu tun, aber wir sollten unbedingt eins machen. Wir sollten es als ein europäisches Phänomen sehen und deshalb brauchen wir die europäischen Vergleichspunkte, um Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten darzustellen. Und jetzt bin ich genau bei halb, liebe Frau Zupke, und habe es ganz genau eingehalten. Vielen Dank, meine Damen und Herren.
Ja, also ganz, ganz herzlichen Dank für diesen eindrucksvollen Vortrag und natürlich auch dafür, dass Sie die Zeit eingehalten haben. Ich hätte Sie aber jetzt auch nicht unterbrochen, aber ich hätte Ihnen auch noch länger zuhören können, das auch. Aber so ist es natürlich auch gut. Vielen, vielen herzlichen Dank. Jetzt kommen wir zu einem Zeitzeugengespräch. Angelika Börner, ich stelle Sie kurz vor. Wir haben uns gestern, ja, wir kennen uns ja auch schon, wir haben uns gestern noch mal ausführlich getroffen, auch mit Ihrem lieben Mann, der Sie immer begleitet und beschützt. Und sehr schön, dass Sie auch hier sind, Herr Börner. Ich möchte Sie auch ganz herzlich begrüßen. Das ist mir ein Anliegen. Ja, vielen Dank. Angelika Börner wurde als einziges Mädchen in eine streng systemkonforme Familie hineingeboren. Sie mussten früh beinahe die gesamte Hausarbeit für ihre Eltern und ihre Brüder übernehmen, weshalb sie regelmäßig in der Schule gefehlt haben. Sie gingen eigentlich gern zur Schule, blieben aber aufgrund der vielen Fehlzeiten schließlich sitzen. Zum Missfallen ihrer Mutter beschwerten sie sich über die viele Hausarbeit und drohten, zu ihrer netten Tante in den Westen gehen zu wollen. Sie wurden von ihrer Mutter stark körperlich gezüchtigt und von einem Nachbarn und Mitarbeiter der Jugendhilfe nicht nur überwacht, sondern auch körperlich misshandelt und ab dem Alter von 4 Jahren mehrfach sexuell missbraucht. 1965 kamen sie in Absprache mit ihrer Mutter in ein Durchgangsheim nach Halle. Kurze Zeit später brachte man sie in die geschlossene venerologische Station der Poliklinik Mitte in Halle. Diese Station galt schon damals als die brutalste ihrer Art. Dort waren sie 8 Wochen extremster Gewalt ausgesetzt und mussten nachts mit den anderen Stationspatientinnen das Krankenhaus putzen. Bei kleinsten Verstößen gegen die Hausordnung wurden menschenunwürdige Strafen verhängt. Zu diesem Zeitpunkt waren sie gerade mal 15 Jahre alt. Im Anschluss brachte man sie dann in eine Außenstelle des Jugendwerkhofes Burg. Dort verbrachten sie weitere 1,5 Jahre. Mittlerweile sind sie strafrechtlich rehabilitiert und erhalten die sogenannte SED-Opferrente. Nochmal vielen Dank, dass Sie hier sind und dass Sie sich jetzt meinen Fragen stellen. Und ja, wir haben das ja verabredet, was ich Sie fragen darf und worüber Sie auch bereit sind zu sprechen. Und deswegen meine erste Frage: Wie sah der Alltag in der geschlossenen venerologischen Station in der Poliklinik Mitte für Sie aus, Frau Börner?
Der Alltag war so, früh 5:30, ach so, alles gut, das reicht. Früh 5:30 mussten wir aufstehen, waschen und dann am Flur anstehen zur Untersuchung. Dann sind wir praktisch ins Zimmer und dort mussten wir bleiben den ganzen Tag. Wir hatten nichts zu tun. Für 15 Frauen waren 3 Stühle da. Keine, Mensch, ärgerlich, spielt gar nichts. Wir waren uns gänzlich überlassen. Wir haben dann nachher ein bisschen Sport gemacht und so weiter. Aber gar nichts. Wir haben auf dem Betonfußboden gesessen. Und am Tag kam dann öfters, jeden dritten Tag, Dr. Münch mit 2, 3 Männern. Und da wurde nur gezeigt. Und die 3 Frauen haben dann abends gefehlt. Ich wusste nicht warum, aber ich wurde dann auch öfters ausgesucht. Es hieß dann zur ärztlichen Kontrolle abends. Jeder hat gewusst, was in die Zimmer passiert. Aber keiner hat was gesagt. Ich habe das nachher nur erfahren durchs Duschen. Und wir wurden nicht ärztlich untersucht. Wir mussten Tabletten nehmen, Säfte nehmen und wurden dort in die ärztlichen Zimmer alle der Reihe nach vergewaltigt. Und das passierte jeden zweiten, dritten Tag. Und zum Schluss durften wir eben abends 21 Uhr wurde dann aufgestellt, wer zur Reinigung musste. Wir haben 21 Uhr mit der Reinigung begonnen und früh 4.30 Uhr waren wir dann fertig mit der Poliklinik putzen. Wir haben aber gedacht, dass wir danach duschen gehen durften. Duschen war nicht. Wir haben uns ein bisschen abgewaschen und laut Hausordnung durften wir ja auch tagsüber nicht auf den Betten sitzen und nicht liegen. Also wurden Decken auf dem Betonboden getan und da haben die Frauen, die putzen waren, ein paar Stunden schlafen dürfen. Das war der Alltag in der Station. Ich möchte diesbezüglich auch noch sagen, die Einlieferungen der Frauen waren katastrophal. Wir wurden rasiert, wir wurden die Haare zur Glatze geschnitten, sämtliche Haare wurden abrasiert und zum Schluss wurden wir noch eingesprüht mit Desinfektionszeug. Wir haben dann Anstaltssachen bekommen. Es war nicht einfach, es ist auch nicht einfach, hier darüber zu reden. Ich habe auch die ganze Nacht nicht geschlafen. Was sage ich nicht? Ich habe 2x12 Stunden in dieser Station in einem Kieferstickkäfig gestanden, an die Arme gefesselt, an die Beine gefesselt, weil ich gelacht habe. Da hat jemand einen Witz erzählt, ich habe gelacht und das war strengstens verboten. Und da musste ich als 15-Jährige in so einem Kieferkäfig stehen, ohne Essen, ohne Trinken, einmal am Tag. Und jeder, der vorbeiging, so war die Ordnung dort, musste, der da drin steht, anspucken. Das habe ich erlebt. Was soll ich dazu noch sagen? Es war ein Grauen.
Sie müssen auch, glaube ich.
Es war ein Grauen. Die Untersuchung, das war das Brutalste. Ich habe sowas in meinem Leben noch nie erlebt. Ich war so gut wie noch Jungfrau. Es war furchtbar. Ja. Kurbel Dora dürfte in dem Moment bekannt sein unter den Leuten, die da wissen, was da gewesen ist. Man hat die Glasröhrchen nicht reingeschoben, man wurde reingerammt und nicht nur bei mir, das war bei allen Frauen so. Die Fieberspritzen, das war das Schlimmste, man war gelähmt, man hat gebrochen, man hatte Durchfall, man durfte nicht im Bett liegen, man hat auf dem Betonboden gelegen. Naja,
ja.
Was soll man dazu sagen, es war sehr schwer. Und ich sage immer wieder, ich kann es nicht vergessen. Das war bis nach der Wende, war das wie eingekapselt im Kopf. Ich habe den Zeitzeugenaufruf gesehen bei Facebook von Herrn Koch von der Stasi-Aufarbeitungsbehörde. Da habe ich zu meinem Mann gesagt, jetzt dürfen wir reden. Jetzt dürfen wir. Da mussten wir unterschreiben, obwohl ich überhaupt nicht unterschriftsfähig war. Wir mussten alles unterschreiben, dass wir da außerhalb nichts erzählen durften. Und das war schwer.
Wie lange hat es denn gedauert für Sie, als Sie dann, also haben Sie dem, sind Sie diesem Aufruf bereits gefolgt oder haben Sie...
Sofort. Ich habe das gelesen und habe sofort da angerufen unter der Telefonnummer und da war der Herr Koch dran. Und da hat er auch gesagt, bleiben Sie ruhig. Nehmen Sie sich Zeit, Sie können mir auch schreiben. Und dann habe ich mich, die ganze Nacht habe ich mich an den Computer gesetzt und habe Herrn Koch einen schönen Brief geschrieben, alles so, wie es gewesen ist. Und er hat mich auch angerufen, gleich danach, und hat mir auch Hilfe angeboten.
Und war das für Sie ein befreiendes Gefühl?
Ja.
Ja. Wie ging es Ihnen? Ich gehe jetzt ein bisschen durcheinander mit den Fragen, aber das macht ja nichts.
Ja.
Wie ging es Ihnen? Sie wohnen ja weit weg jetzt. Sie wohnen ja nahe der holländischen Grenze. Und wie ging es Ihnen, als Sie das erste Mal wieder an diesem Ort des Schreckens, einmal waren Sie ja dort, nicht? Gewesen
ja,
sind.
Das erste Mal zur Gedenksteineröffnung.
Ja.
Sonst war ich dort nie wieder gewesen.
Ja.
Aber ich sagte zu meinem Mann, komm, wir fahren danach nach Dresden in Urlaub. Das verbinden wir gleich und das passte auch sehr gut.
Ja,
ich sagte, komm, wir fahren hin und da haben wir auch die anderen Frauen getroffen, die dort mit waren.
Ja.
Es war ein Dankeschön, dass sowas gemacht worden ist. Da habe ich mich gefreut, aber andererseits der Kopf drehte.
Ja, ich stelle mir das unheimlich schwer vor und
ganz schwer.
Sehr tough von Ihnen, dass Sie das auch so schnell alles umgesetzt haben. Und,
ja, man kommt vom Marktplatz und sieht das Gebäude.
Und wie ist einem da?
irgendwie sehr, sehr komisch. Mhm. Der Kopf arbeitet, der Bauch arbeitet. Also das ist, ja, kann sich keiner vorstellen.
Nee, das glaube ich. Wie geht es Ihnen denn heute so in Ihrem Alltag? Welche Auswirkungen im sozialen Bereich, im gesundheitlichen Bereich, zum Umfeld wollte ich auch noch fragen, wie hat das Umfeld reagiert, so es es überhaupt wusste? Vielleicht können wir das zusammen.
Das Umfeld wusste gar nichts. Es wusste nur mein Mann und meine Tochter. Sonst keiner. Ich habe keine Hilfe bekommen. Hm. Im Gegenteil, die Geschwister, die nennen mich Persona non grata, weil sowas in der ehemaligen DDR überhaupt nicht gegeben hat. Das gab es nicht. Sowas gab es nicht. Ich habe Horrorfilme geguckt und da habe ich mir das rausgezogen. Das ist das Umfeld von mir. Was zurückgeblieben ist, ich kann in kein Kino gehen. Ich habe keine Freunde. Ich habe nur meinen Mann. Ich kann alleine nicht einkaufen gehen. Ich kriege Panikattacken, wenn viele Leute da sind. Arzt ist unmöglich. Ich habe nur eine Bezugsperson und das ist meine Hausärztin, die alles weiß. Aber ich gehe in kein Krankenhaus, gar nichts. Und wenn ich muss, durch Corona, dann habe ich Professor Stegers Buch genommen unter den Arm und habe das mitgenommen, habe mit den Stationsarzt gesprochen. Und wenn sie mir das versprechen, lesen sich das durch, dann komme ich zu ihnen. Ich habe Angst vor Spritzen. Ich war beim Zahnarzt, ist eine Farce. Ich möchte darauf noch hinweisen, mir wurden auch 2 Zähne in Halle gezogen, ohne Betäubung. Ich habe gebrüllt wie ein Löwe. Der Zahn war raus, ich hatte keine Schmerzen mehr. Aber die Schmerzen durch das Ziehen, das kann sich keiner vorstellen. Und ich war nicht die Einzige. Es wurden auch gesunde Zähne gezogen. Und die Vergewaltigung, das war ja das Schlimmste. Am Anfang wusste ich ja gar nicht, was da passierte. Aber alle Frauen wussten das. Und jeden Tag, alle 2 Tage kamen die Männer, heute wissen wir es, dass von der Stasi waren, und haben sich die Frauen ausgesucht. Und dann haben die Frauen mich geschützt. Da waren kräftige Frauen auch dabei. Die haben sich dann davor gestellt und haben gesagt, Mädel, stell dich dahinter, mach dich schmal, dass du nicht wieder musst.
Weil sie waren ja auch noch so jung, ne?
Und vor allen Dingen, wir mussten ja Tabletten nehmen und was trinken. Heute sagt man K.O.-Tropfen. Die Tabletten habe ich ausgespuckt und das aus dem Dings. Ich habe den Mann, der mich vergewaltigt hat, in die Augen geguckt. Der ist gleich runtergesprungen. Und dann ist er im Flur weggerannt und ich einen anderen Flur und habe die anderen 2 Frauen gesehen, wie die da auf der Pritsche lagen und wurden vergewaltigt. Das kriegen sie nicht aus dem Kopf. Das ist furchtbar. Und dann hat man eine Familie, außer meine Schwester. Aber ich habe niemanden, wo ich mal erzählen kann oder wo man mal sagen kann, Mensch, ich habe mal was wieder auf dem Herzen, mir geht's nicht gut, aber ich habe niemanden.
Ja, das ist eben dieses Tabu und selber für Sie ist es ja auch schwer. Und Sie kommen ja auch schon aus einer schwierigen Familie. Da könnte man jetzt ja noch stundenlang, so wie gestern haben wir uns ja noch viel auch über all die anderen Dinge unterhalten. Ich glaube, die Geschichte von Ihnen ist auch so sehr, sehr eindrücklich, was Sie uns hier geschildert haben, was Sie den Mut hatten, mit uns zu teilen und das auf sich genommen haben.
Trotzdem sage ich immer, es war meine Mutter. Aber ich frage mich, warum macht das eine Mutter? Ich weiß nicht, warum. Ich weiß es nicht. Ich bin mit meinen Kindern anders umgegangen.
Ja.
Und ich traue mir das überhaupt nicht, meinen Kindern zu erzählen. Will ich nicht. Die möchte ich damit nicht belasten. Aber
Sie haben mir auch erzählt, dass Sie so 1-2 Lichtblicke haben mit Ihrer kleineren Schwester, die sehr viel später geboren wurde, die Ihnen das auch glaubt, die Ihnen auch ein paar Tipps gibt. Sie haben überlegt, dass Sie vielleicht Ihrem Bruder, der Ihnen nie geglaubt hat, schreiben. Wir haben darüber gesprochen. Also Sie sind immer noch, das bewundere ich total an Ihnen, muss ich sagen. Immer, Sie geben nicht auf. Sie setzen sich hin, erzählen im Deutschen Bundestag vor vielen fremden Menschen Ihre Geschichte. Also dafür zolle ich Ihnen wirklich größten Respekt. Und Sie machen weiter, Sie geben nicht auf, Sie suchen mal, was kann ich noch tun?
Frau Zuppke, ist ja nicht nur für mich, das sind für die Frauen, die nicht mehr unter uns weilen, die genau dieselbe Hölle durchlebt haben. Für die mache ich das. Und ich möchte Ihnen danken, dass Sie das hier in Bewegung gebracht haben. Professor Steger auch. Das war praktisch, die Zündschnur wurde angezündet. So ging es los. Das ist das.
Ich glaube, ich wollte Sie noch, wenn das geht, noch fragen.
Ja, fragen Sie.
Was bedeutet die Forschung für Sie? Was wünschen Sie von Politik und Gesellschaft? Denn lasse ich Sie auch zufrieden.
Ja, von der Politik wünsche ich mir eigentlich sehr vieles oder zwei, drei Sachen. Mehr Therapieplätze. Ich warte seit 6 Jahren. Geht kein Weg rein. Ich wollte eine Kur haben, die wurde von der Krankenkasse abgelehnt, ist nicht erforderlich. Ja, das ist das. Das ist von der Politik. Die Krankenkassen wissen wahrscheinlich gar nicht, was das heißt. Ich habe gesagt, entweder muss ich was anstellen, dass ich in die Klapper komme zum Psychologen, dass sie da erst einmal zuhören, was da überhaupt gewesen ist. Man möchte auch mal wieder anständig zum Arzt gehen. Man möchte mal anständig wieder zum Frauenarzt gehen, traut man sich nicht. Vor Spritzen, oh Gottes Willen.
Dass Sie da therapeutische Hilfe nochmal kommen, ja, dass Sie diese Hemmschwellen besser oder überhaupt überwinden
können. Dass man mal drüber reden kann und dass jemand mal zuhört und dass man Ratschläge bekommt, man hat nichts. Hm. Und wir wohnen ja nun nicht hier drüben im Ostteil. Da im Westteil wissen Sie gar nichts davon. Ich sage es jetzt hier einfach mal so, ich war an der Ostsee in Damp. Von der LWL Münster habe ich eine Erholungskur bekommen, nicht von der Krankenkasse. Und ich komme in Damp an und da war eine psychosomatische Gruppe. Ja, alle durften sie erzählen. Und dann kam ich dran zu erzählen, weshalb ich da bin und was ich für Probleme habe. Da habe ich erzählt. Wurde sofort abgebrochen. Ich durfte da gar nichts erzählen, weil es das in der ehemaligen DDR nicht gab. Da wusste keiner was und da habe ich gesagt, okay, die restlichen 3 Wochen setze ich mich am Yachthafen dahin und stricke meine Wintersocken und ich habe mich erholt. Ich kam erholt
nach
Hause.
Wenigstens etwas, ne?
Ganz
genau. Wenigstens
etwas.
Haben Sie gut gemacht. Aber daran sieht man auch, das ist so unfassbar, was Sie auch den Menschen erzählt hätten, dass es nahezu außerhalb des menschlichen Verständnisses liegt, das zu glauben. Ich werde die Menschen nicht entlassen, aber so würde man das psychologisch erklären. Ich sehe, Professor Steger stimmt mir zu, weil das ist unfassbar. Also man sagt, sowas kann man sich nur ausdenken. So ein Grauen können Menschen nicht antun. Es ist jetzt für Sie kein Trost, aber das ist der Mechanismus. Ja, nicht, weil man gesagt hat, ja, die Frau, die ist doch nicht. Ich glaube, das war es nicht, aber gut. Ich glaube, wir sind dann an der Stelle fertig. Ich danke Ihnen nochmal ganz toll.
Bitte,
Dankeschön.
Bitte.
So, jetzt gehe ich in das Podium. Da habe ich, ich fange mit Frau Dr. Frusina Müller an. Ich stelle auch Sie erst nochmal etwas ausführlicher vor. Sie sind Historikerin und forschen seit Ihrer Promotion 2016 zu Themen der Krankenhauspflege und Medizingeschichte sowie zur Geschichte sexualisierter Gewalt. So sind Sie auf die Riebeckstraße 63 in Leipzig gestoßen, einem Ort, der als Zwangsarbeitsanstalt bereits im 19. Jahrhundert und dann von den Nationalsozialisten genutzt wurde. Nach dem Kriegsende richtete die sowjetische Besatzungsmacht das Fürsorgeheim für Geschlechtskranke Leipzig-Thunberg ein, welches 1952 in die geschlossene venerologische Station Leipzig-Thunberg mündete. Sie sind Gründungsmitglied des Vereins Riebeckstraße e.V., welcher sich für die Einrichtung eines Gedenk-, Lern- und Begegnungsortes auf dem Gelände einsetzt und Erzählcafés für Betroffene und Interessierte anbietet. Meine Frage an Sie wäre zunächst, können Sie uns berichten, was eigentlich diese Erzählcafés sind und wer sie besucht, was dort so stattfindet?
Ja, sehr gerne. Die werden übrigens organisiert von meinem Mitstreiter Hannes Schneider, der diese Ausstellung auch verantwortet. Also am Ende kann man ihn auch gerne fragen. Genau, also wir hatten gestern das letzte Erzählcafé. Das ist ein Format, wo Betroffene kommen können, aber auch Interessierte. Also es wird öffentlich gemacht und mittlerweile haben wir sehr viele, die entweder studieren oder einfach in Leipzig leben und oder in der Nähe wohnen und sich dafür interessieren, was da an diesem Ort passiert ist. Und die Betroffenen können sich einfach hinsetzen beim Kaffee und Kuchen, ähnlich wie hier, und ihre Geschichte erzählen. Das ist eine sehr nette Atmosphäre. Meistens ist das ein Selbstläufer. Also es wird erzählt und es wird zugehört. Manchmal ist es sehr, sehr traurig oder es geht richtig unter die Haut. Manchmal wird auch gelacht und es ist auch sehr unterschiedlich, wie die Frauen mit ihren Geschichten umgehen. Sind auch unterschiedliche Geschichten. Also es gibt auch solche, die einfach eingesperrt wurden und ihre Wochen da verbracht haben, aber nicht so schlimme Erfahrungen gemacht haben, Gott sei Dank. Und es gibt solche, die ganz, ganz schlimme Erfahrungen gemacht haben.
Und kommen auch viele Angehörige mit? Oder kommt es vor?
Gestern hatten wir tatsächlich auch eine Tochter da, die mit ihrer Mutter mitkam. Sie war die Person, der die Mutter sich als erstes öffnete. Also, und die Mutter hat sich das einfach gewünscht, dass sie mitkommt. Dann haben wir noch eine Tochter von einer Betroffenen da, die einfach zuhört. Ihre Mutter ist schon gestorben und sie fühlt sich in diesem Kreis also gut aufgehoben unter ähnlichen Frauen wie ihre bereits verstorbene Mutter. Aber sonst eher nicht, also sonst eher die Frauen alleine.
Okay. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dann geht meine nächste Frage nochmal an Herrn Professor Steger. Was war denn bisher so die Resonanz auf Ihre Forschung und die Publikation dazu?
Ja, also die Frauen haben das immer sehr wertgeschätzt, haben Sie auch gerade gehört. Und ich hätte diese ganze Forschung ja nicht machen können ohne Sie. Insofern wissen Sie, und ich sage das nochmal, bin ich Ihnen wirklich sehr, sehr dankbar, dass Sie überhaupt erzählt haben. Das hat aber natürlich nicht jedem gefreut. Ich habe ja vorhin auch erzählt, habe ja vorher einige O-Töne gebracht von Kolleginnen und Kollegen der also ärztliche Kolleginnen oder Pflegende auch, oder Polizisten auch, oder Bürgerinnen und Bürger, die das eben bis zum heutigen Tag alles halb so dramatisch sehen, ja, und eben das unter diesem Thema Denkzettel verbucht haben, die haben sich nicht so gefreut. Und das habe ich die 5 Jahre, die ich in Halle gearbeitet habe, sehr stark gespürt. Es wird der eine oder andere durchaus auch froh gewesen sein, als ich dann 2016 wieder in den Südwesten zurückgegangen bin, um da nicht weiter zu stöbern. Diesen Gefallen habe ich Ihnen aber nicht ganz getan, weil ich ja weitergemacht habe. Wissenschaftlich sehr starke Resonanz, sehr positive, kritische Rückfragen, positive europäisch-internationale Diskussion. Gesellschaftlich sehr unterschiedlich, je nachdem, mit wem Sie darüber sprechen. Die Studierenden, die das bei uns auch als Pflichtseminar haben, also alle ärztliche Kolleginnen und Kollegen, die in Ulm ihr Staatsexamen machen, die müssen da auch mal so ein Seminar belegen über die DDR, damit sie es dann eben auch wissen, Frau Börner, und sie es nicht erklären müssen. Ja, die sind sehr, sehr interessiert, aber es geht ganz schnell wieder aus dem Kopf. Nicht? Und das ist vielleicht das, wo wir alle arbeiten müssten, dass wir alle BotschafterInnen sind, diese Geschichte weiter zu erzählen, jeder aus seiner Rolle heraus, denn wir haben sehr viel geschrieben und dafür ist sehr wenig bekannt. Und da muss man nochmal überlegen, wie man die Kommunikationsstrategie ändert. Weniger die wissenschaftliche, ich glaube, die Scientific Community ist gut informiert, mehr die Bürgerinnen und Bürger. Das würde ich mir auch wünschen, dass wir das gemeinsam hinbekommen.
Ja, da stimme ich Ihnen völlig zu. Vielen Dank. Nun aber Tina Blankenfeld. Ich stelle auch Sie zunächst vor, bevor ich Ihnen dann die erste Frage stelle.
Sie werden 1963 in Berlin geboren. Ihre Mutter ist stark kriegstraumatisiert und muss regelmäßig für längere Aufenthalte in die Klinik. Ihr Stiefvater erzieht sie unter Anwendung von Zwang und Gewalt. Mit 8 Jahren werden sie von ihm mehrfach missbraucht, während sich ihre Mutter im Krankenhaus befunden hat. Mit 15 Jahren haben sie versucht, sich das Leben zu nehmen. Noch im Kinderkrankenhaus ordnet die Jugendhilfe die Heimeinweisung für sie an, mit vorheriger Einweisung in die geschlossene venerologische Station, wo sie 3 Wochen festgehalten werden. Nach dem anschließenden Heimaufenthalt im Durchgangsheim Altstrahlau kommen Sie in den Jugendwerkhof Burg, den Sie mit 18 Jahren verlassen. Wie hat sich die Zeit auf der geschlossenen venerologischen Station auf Ihr späteres Leben ausgewirkt? Kämpfen Sie mit Langzeitfolgen?
Ich bin eigentlich ein Bühnenmensch und ich kenne auch die Anspannung, ne? Gerade durch die Theaterprojekte Aufarbeitung. Aber das war jetzt...
Machen wir mal ein bisschen weiter ans Mikro, bitte.
Genau, das war jetzt noch mal so...
Oder lauter sprechen. Geht
auch. Das war jetzt schon super. Noch mal so richtig aus der Tiefe. Und das so komprimiert noch mal zu hören, das hat jetzt mit mir... Das war ein Fahrstuhl. So. Die Frage nochmal, nee, doch, die habe ich verstanden mit Langzeitfolgen. Mein Problem war, dass ich mich suizidieren wollte, ne? Und dann in ein Kinderkrankenhaus erst gekommen bin, dann mit der Hoffnung, dass man sich um mich kümmert oder dass mal jemand von außen kommt. Meine Mutter selbst ist ab dem 12. Lebensjahr bis zur Berufsschule in Berlin-Buch interniert worden. Dazu gibt es auch Bilder. Also wie gesagt, das zieht sich durch. Meine Mutter hat sich aber eben durch die nicht herausarbeiten können. Und ich war eben diejenige, die eben wehrhaft war, ne? Und diese brave Mädchen konnte ich auch nicht spielen, auch unter schärfsten Bestrafungen. Irgendwas hat mich immer wieder auch, bis ich dann eben mit, also meine Mutter wurde dann geschieden, Ehepaar so, und musste mich dann sehr um meine Mutter kümmern, musste viel Rücksicht genommen werden auf ihr. Und irgendwann hatte ich nicht mehr die Kraft gehabt, ne? Und jeder zieht und macht und du sollst gerade laufen und auch politisch das alles nachquatschen wie ein Papagei, das war ich alles nicht. Ich habe schon immer eine eigenwillige oder eigene Wortebenutzerin gewesen und so. Krankenhaus suizidiert. Dann kommt die Schwester zu mir und auch ganz freundlich und sagt so, gleich kommt die Jugendfürsorge und du kommst in ein anderes Krankenhaus, was wir hier nicht untersuchen können. Und für mich lag es vielleicht mit den Medikamenten irgendwie in der also so kann sein, eine kleine Hoffnung, weil sie mir ja das auch freundlich vermittelt hat. Dann hat mich die Jugendfürsorge da abgeholt, musste dann in ein Auto. Neben mir war ein Praktikant gewesen, wo ich gemerkt habe, die wissen alle etwas, aber was weiß der? Also die an Antennen, dass immer irgendwas, dass andere Menschen mehr etwas wissen. Das hatte ich gespürt. So, dann komme ich dort an. Und für mich war nicht klar gewesen, nachdem auch die Schwester mich bei der Ärztin zum Aufnahmegespräch, da hat die auf immer so ganz komische Fragen gestellt, wann ich das letzte Mal Sex hatte, dies, also drehte sich auch immer alles nur um Sex, ob ich schon mal selbst befriedigt, also mich selbst befriedigt hatte. Und dann kannte ich das ja von meiner Mutter in der Herzbergstraße in der Psychiatrie. Meine allergrößte Sorge war, ebenfalls in einer geschlossenen Psychiatrie zu landen. Das war eigentlich meine große Ursorge gewesen. Und dann habe ich gedacht, was fragen die da? Du bist jetzt in der Klapse. Ich habe nicht, also mich hat weder die Jugendfürsorge noch irgendeiner aufgeklärt, dass ich hier bin. Man hat mir das Gefühl gegeben, sich selbst verraten zu müssen. Also dieses, na, du weißt doch schon, warum du hier bist oder so. Ne? Das ist so. Dann erst als ich dann untergekommen bin, dort bei den, also in der geschlossenen Station, gab es auch eine Ältere, die mich dann auch ausgequetscht hat wie eine Zitrone, wo ich gedacht habe, sag mal, ich bin hier im Irrenhaus. Die Gitter waren ja in den Räumlichkeiten. Oben stand, Jesus lebt, Allah auch. Und irgendwie, also die Atmosphäre, ich brauchte erstmal eine Weile, bis ich verstanden habe, aha, Geschlechtskrankheiten, na, nun kriege ich das nicht hin. Ne, so. Und schlimm, wie gesagt, war schon, dass ich mache mal einen großen Sprung. Man wurde ja immer wieder dran erinnert. Erstes Mal vom Jugendwerkhof aus, auf Urlaub und hatte mir so ein Nagelset holen wollen aus der Kommode. Da liegt ein Brief drin, wo meine Mutter angeschrieben worden ist, dass sie kaputte Fenster und die Bettwäsche, also die Bettdecke bezahlen müsste. Und dann habe ich gedacht, eigentlich müsste man das mitnehmen, zerreißen, wegschmeißen. Aber nee, jetzt haben sie ja wieder etwas, das wurde dir ja immer nachgetragen. Oder der Ruf ist einfach rausgeeilt. Man konnte sich überhaupt gar nicht selbst so. Das zieht sich aber durch mein Leben durch. Genauso wie bei meinem Sohn. Der hat nur ein anderes Lernverhalten gehabt. Dann kriege ich schon wieder so einen Fragekatalog. Nässt er dann ein? Oder hat er dies? Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Ich will Ihnen das wirklich sagen. Mhm. Ein Leben lang, wenn ich irgendetwas oder einen Antrag gestellt habe oder das irgendwie von der Behörde her, dass mal einer auf die Idee kam, dass es vielleicht auch an der gestörten Kommunikation liegen könnte und nicht Sie.
Genau. Da sind wir genau auch bei meiner Frage, die ich gestellt hatte. Trotzdem mal auch danke für die Einblicke in Ihr persönliches Schicksal, wozu ja auch das heute noch gehört. Und zu den Langzeitfolgen, habe ich verstanden, gehört auch dazu, dass auch Ihr Sohn auch natürlich beeinflusst ist von Ihrem Leben. Und wenn Sie an Ihre persönliche Gesundheit denken, an Ihr Sozialleben, können Sie sagen, dass Sie heute unter Langzeitfolgen dieser geschlossenen Unterbringung leiden und wenn, an welchen? Wie würden Sie das beschreiben?
Zum einen habe ich gute Antennen für starre Strukturen. Wann immer auch ein Nein sehr präsent ist, macht sich bei mir erstmal ein großes Vorstellungsvermögen offen. Woran liegt es denn? Liegt es dann an der Struktur? Liegt es am System? Woran liegt es denn? Um meine, also so meine Zukunft, bin jetzt 63, wenn ich bis zum Lebensende autark für mich leben kann, ist es gut. Aber die Sorge, ich habe selber auch im Pflegeheim gearbeitet, ich weiß, wie auch da die Strukturen sind, wieder in einer, wo sich jeder dran austoben kann, wo du wieder wehrlos bist. Das ist ein Horror.
Ja, diese Ängste teilen Sie, glaube ich, mit vielen Betroffenen.
Also, das ist,
vielleicht, wir kommen ja nachher noch zu anderen Themen. Dann würde ich jetzt mal mich wieder zur anderen Seite drehen. Ja. Erstmal vielen Dank und würde mich jetzt, ja. Frau Seifert zuwenden. Herzlich willkommen, Sabine Seifert. Sie sind Journalistin für das Ressort Reportage und Recherche der TAZ und beschäftigen sich als solche neben Themen wie der Kinderverschickung auch mit den geschlossenen venerologischen Stationen. Unter anderem schrieben Sie 2016 bereits über die Geschichte von Tina Blankenfeld. Wie reagiert aus Ihren Erfahrungen die Öffentlichkeit auf solche Berichte und wie sensibel, denken Sie, muss man mit dieser Thematik umgehen?
Ich habe Martina Blankenfeld 2016 kennengelernt. Sie wandte sich damals an meine Zeitung mit einem ganz anderen Anliegen. Und wir trafen uns, unterhielten uns und dann erfuhr ich ihre Lebensgeschichte und war total schockiert, weil ich habe mir immer eingebildet, ich weiß ganz viel über die DDR, aber dieses Kapitel kannte ich überhaupt nicht und finde es auch bis heute, wie Herr Dr. Stegers auch gesagt hat, es ist krass, wie wenig erforscht ist jetzt auch über die vielen Orte. Es war ja eben nicht nur Dresden oder nur Halle oder nur Buch, sondern eben in vielen anderen Städten. Und was die Sensibilität angeht, glaube ich, ist das eine, dass man erstmal gegenüber den Betroffenen sehr sensibel sein muss, sehr viel Empathie braucht und auch viel Geduld. Achtung, dass sie überhaupt mit einem sprechen. Sonst kann ich ohne Frau Blankenfeld kann ich ja ihre Geschichte nicht erzählen. Ich brauche die Forschung, ich brauche aber eben auch die Betroffenen. Und die Betroffenen brauchen wiederum eine Lobby, sozusagen, die hinter ihnen steht, damit sie sich anerkannt fühlen. Und das ist das eine. Die Reaktionen auf sozusagen meine Texte, da gibt es ja inzwischen mehrere von anderen, das ist dann sehr oft, der Begriff ist schon mal total sperrig, geschlossene venologische Station. Ich nutze dann trotzdem manchmal eben das Wort Tripperburg, auch wenn es negativ konnotiert ist, weil dann gucken die Leute sofort hoch. Ne? Und dann habe ich aber das Gefühl, viele sagen, ja, ist ja interessant, wusste ich nichts drüber oder so, aber es wird wie so ein Rand, wie eine Randerscheinung wahrgenommen und es ist irgendwie DDR und es ist lange her. Dass es das im Westen gab, weiß man bis heute eigentlich auch nicht so richtig, weil das fängt jetzt gerade erst an mit der Forschung und jetzt habe ich den Faden verloren. War ich jetzt dran? Ja. Sorry. Das fängt erst gerade an mit der Forschung. Mit dem
Also, dass es schwierig ist, das Thema überhaupt, dass man erstmal über die Schwelle muss, dass jemand eine Aufmerksamkeit dafür findet, weil es eben so unbekannt ist und der Begriff so sperrig ist. Ne? Und deswegen ist, glaube ich, bei der Thematik das journalistisch auch nochmal schwieriger als mit anderen Themen, die auch schwierig sind. Also, das ist, glaube ich, schon deutlich geworden. Das war auch meine Frage. Ist alles gut? Können wir Fragen später machen, Frau Blum? Ja, bitte. Oder ist es jetzt ganz dringend zu dieser Frage? Später. Das machen wir jetzt nicht. Nee, also ich dachte, das ist jetzt kurz eine Reaktion auf Frau Seifert. Das kann ich, Frau Blum, sorry, müssen wir später machen, ja? Sie können sich das ja merken. Ich komme noch mal zu Frau Fruzina Müller. Aktuell forschen Sie ja am Medizinhistorischen Institut der Charité Berlin. Die Syphilisbekämpfung nach 1945 beschäftigen sich intensiv mit der Geschichte der geschlossenen venerologischen Stationen. Wir haben heute schon einige Beispiele gehört zu den Gründen, warum Frauen und Mädchen zwangsangewiesen wurden. Können Sie aus Ihrer Forschung etwas sagen zur sogenannten Kontaktverfolgung?
Genau, also wir haben ja schon gehört, sehr viele junge Frauen wurden einfach von der Straße weggefangen und in eine geschlossene venerologische Station eingeliefert. Aber es gab auch noch mal eine andere Methode, wie man da reinkommen konnte. Und das ist die Kontaktverfolgung. Das ist eine epidemiologische Methode, gibt es auch heute noch und bei den Infektionskrankheiten ist das ja also eine bekannte Methode. In der DDR war einerseits gesetzlich vorgeschrieben die Behandlungspflicht, also wenn man geschlechtskrank war, dann musste man sich behandeln lassen. Wenn man das nicht getan hat, dann konnte man mit der Polizei eingeliefert werden und es gab auch die Pflicht, eben Sexualkontakte anzugeben. Und wen man angegeben hat, der wurde auch aufgesucht und konnte dann eben auch in manchen Fällen direkt eingeliefert werden. Und außerdem, also wozu ich noch forsche, ist so eine sehr interessante Visualisierung von dieser Kontaktverfolgung. Also manche DDR-Venerologen haben das richtig schön aufgemalt, diese Sexualkontakte, und haben dazu sehr moralisierende Texte geschrieben. Und ich forsche auch noch in Ungarn dazu. Da gab es auch ein richtiges Forschungsprojekt für 4 Jahre aus staatlichen Geldern in den 60er, 70er Jahren, wo man aus einem einzigen Syphilisfall zum Beispiel so eine Sozialkarte aufgemalt hat mit ganz vielen Punkten und angemerkt hat, wer sich angesteckt hat, wer nicht, wer behandelt wurde und so weiter. Das war alles auch unter dem Motto Prophylaxe, also was ja eigentlich ganz wichtig ist und auch seine Berechtigung hat. Die Frage ist dann auch, mit welchen Mitteln macht man das oder wie macht man das? Also hier hieß es zum Beispiel in DDR-Publikationen, unsere Fürsorgerinnen sind mit kriminalistischem Geschick, gehen so vor und wissen schon, wie sie die Frauen befragen nach ihren Kontakten. Und vielleicht noch interessant, so ein kleiner Ausblick, dieser Kontaktverfolgung nutzt man bis heute. Und zum Beispiel als HIV und AIDS aufkam, dann war das auch eine Methode, um eben zu gucken, woher die Infektion kommt. Allerdings war da ein sehr wichtiges Anliegen, dass es mit dem Datenschutz auch stimmt und dass es eben freiwillig ist. Und das war, was in der DDR nicht so war.
Ja, vielen Dank. Ich möchte noch, ich kann leider nicht alle Fragen stellen, weil wir doch etwas im Verzug sind und noch kurz Platz lassen möchten für Fragen. Aber ich würde, wenn das für die anderen in Ordnung ist, die allerletzte Frage, aber kurz, Frau Blankenfeld, ganz kurz an Sie stellen, dass Sie das Erinnerungszeichen im Buch ja gemacht haben, am historischen Ort für Betroffene, wo Sie auch gewesen sind, wo es eine venerologische Station gab. Warum ist das so wichtig, gerade an diesem historischen Ort? Ich muss Sie bitten, sich kurz zu fassen. Sorry.
Sexualisierte Gewalt, das ist eigentlich so eine Überschrift. Nicht im Krieg, nicht in der DDR, die ist überall. Und diese Aufarbeitung mit der Aufarbeitungskommission sexueller Missbrauch, das ist so wohltuend, aber damit eben Menschen herleiten können, woher kam es, nicht zu glauben, das war nur im Krieg oder das war nur in der DDR oder da, sondern es passiert überall. Und historischer Ort deswegen, weil es früher und dass Mediziner bereit waren, sexualisierte Gewalt auszuüben. Das, so, aber damit eben auch nächste Generation. Es ist nicht die sexualisierte Gewalt, es gibt so viele Dimensionen und deswegen finde ich das wichtig.
Vielen, vielen Dank. Ich glaube, das war auch nochmal ein gutes Schlusswort für das Podium. Jetzt würde ich noch eine kurze Fragerunde. Ich würde jetzt den Abgeordneten, den Menschen aus dem Bundestag, parlamentarischen Raum, die Vorrang lassen, weil sie manchmal schneller gehen müssen. Und ansonsten weiß ich, dass Frau Blum sich gemeldet hat. Das habe ich nicht vergessen. Herr Müller.
Ja, vielen Dank, Carsten Müller, amtierender Vorsitzender des Rechtsausschusses. Mich würde interessieren, ob Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Einrichtungen, in denen auch Sie gesessen haben, für das, was dort an Unrecht geschehen ist, bisher nach Ihren Kenntnissen strafrechtlich verfolgt worden sind.
Nein, das ist nicht der Fall und das ist insofern besonders erstaunlich, als ich zu Beginn ja die Rechtsnormen dargestellt hatte, die bestanden und ja objektiv nachweisbar gegen die Verordnung verstoßen wurde. Also die Rechtsnorm wurde so, wie sie ausbuchstabiert wurde, und das hat meine Forschung eindeutig gezeigt, nicht eingehalten, sondern die Frauen wurden sofort ihrer Freiheit beraubt. Meines Wissens ist keiner strafrechtlich verfolgt worden, kein einziger.
Vielleicht noch kurz Nachfrage, das schließt auch disziplinarische Verfolgung ein.
Da diejenigen, die mit mir gesprochen haben, ausgesprochen selbstbewusst mit mir gesprochen haben und gute Karrieren gemacht haben, dann auch schließe ich das aus.
Okay, danke. Leider ist das die Antwort. Gibt es weitere Wortmeldungen? Frau Blum, jetzt, wenn ich von der Seite jetzt nicht sehe, dürfen Sie gerne.
So, in meiner Akte, die ich auch habe von Leipzig-Schonberg, und ich war länger als 20 Tage da, und ich wurde auch jeden Tag sexualisiert untersucht. Wir haben uns gegenseitig untersuchen müssen, da war auch kein Arzt dabei. Und wir mussten auch Schwerbehinderte, ich weiß nicht, ob Herr Dr. Steger wird das vielleicht wissen, Schwerbehinderte pflegen, ich war auch 16. Mein Leben, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, auch heute ist schlimm. Ich habe einen Schädigungsgrad durch die Geschichte mit 50. Ich bin rückwirkend. Ich habe 2 Parallelklagen durch einen ganz bekannten Rechtsanwalt laufen. Das Versorgungsamt, die LAG, so kümmert sich überhaupt gar nicht. Und der Klagewert, ich habe dann auch versucht, weil die Namen der Ärzte und der Krankenschwestern, die uns die Tabletten gegeben haben, stehen ja in den Akten. Habe dann versucht, mal zu fragen, was sind das für Ärzte, was ist aus denen geworden. Habe dann versucht, bei der Lageso damals zu denen, ich bekomme auch meine Opferrente und ich bin zu 50% schwerbehindert durch diese Haftschäden im Leipzig-Schwonberg. Ich hätte gerne diese Ärzte gesehen. Glauben Sie es mir. Ich habe damals einen Antrag gestellt über das UEG und die Opferentschädigung. Und das OEG wurde ich gezwungen, von der Lageso das OEG fallen zu lassen. Sonst hätten sie nach dem Entschädigungsrecht meine Opferrente gar nicht weiter bearbeitet. Ich habe damals, nachdem das war, seit 2002, bei der Polizei Anzeige erstattet gegen die Ärzte. Es wurde lediglich einer gefunden und das war der Polizist, die mich abgeführt haben. Ich war 16, ich war Brückenkranfahrerin. Ich wurde während der Lehre einfach, ich habe gar nichts gemacht. Ich hatte auch nicht so eine Kindheit, so eine furchtbare. Meine Eltern waren beide bei der Staatssicherheit und ich wurde als Brückenkranfahrerin einfach abgeführt von der Straße weg in Leipzig-Schwonberg. Ich wurde auch nicht informiert. Und ich habe 10 Klassen mit 2 bestanden. Also das ist immer von den Geschichten her auch anders. Aber dass wir uns sexuell gegenseitig missbrauchen, also untersuchen mussten täglich, das müssten Sie eigentlich auch wissen. Und auch Sie, dass wir uns dann gegenseitig untersuchen mussten. Das ist bis heute. Und mein Mann, meine Tochter, natürlich leiden die unter meinem Verhalten. Ich kann auch nicht einkaufen gehen wie Frau Börner alleine. Meine Tochter wohnt 10 Minuten von mir. Ich schaffe es nicht, ich habe mit meinem Enkel, der ist 7, auf den Spielplatz zu gehen. Das geht nicht. Bei mir sind Fahrtwege, wenn ich zur Bank muss oder ich muss irgendwas anderes machen. Tut mir leid. Funktioniert nicht. Ich kämpfe jetzt seit 6 Jahren vorm Gericht. Und es dauert wirklich sehr, sehr lange. Es wird fast gar nicht bearbeitet. Angeblich sagt das Versorgungsamt, und das ist bundesweit so, dass die letztendlich Personalmangel haben, was ich mir nicht vorstellen kann.
Okay, Frau Blum, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank auch nochmal für diesen persönlichen Einblick in Ihre persönliche Geschichte. Und ja, das mit den Ämtern, das ist leider wirklich manchmal Tatsache. Wir hoffen, dass das jetzt besser wird. Ganz vielen Dank. Ja. Gibt es weitere Fragen? Aber ich glaube, wir sind auch alle sehr unter dem Eindruck dieser eindrücklichen Veranstaltung. Von daher, wir haben ja, hier gibt es noch eine. Ja, bitteschön.
Wenn ich darf, keine Frage, sondern ein Dankeschön. Ja? Barbara Kavemann von der Unabhängigen Kommission des Bundes zur Aufarbeitung von sexuellem Kindesmissbrauch. Ja? Ich finde es ganz toll, wie hier dieses Thema jetzt bearbeitet worden ist. Die Kommission hat das auch getan in einer Fachveranstaltung. Wenn Sie sich dafür interessieren, was wir dazu erarbeitet haben, gucken Sie auf unsere Internetseite. Aber ich will hier sonst auch keinen Raum beanspruchen. Dafür sind die anderen da.
Danke, Frau Kavemann. Ganz vielen Dank. Dann würde ich vorschlagen, dass wir das sacken lassen. Wir haben noch Zeit und Raum im doppelten übertragenen Sinne für Gespräche untereinander. Soweit ich weiß, steht da auch noch ein Stück Kuchen, Kaffee. Also lassen Sie es noch gut gehen. Wir sprechen miteinander und vielen Dank an Sie alle, dass Sie da waren, an die Abgeordneten, dass Sie sich interessieren und hoffentlich auch viel mitnehmen. Und natürlich vor allem an unsere Zeitzeugen hier auf dem Podium, aber auch an die im Publikum. Ganz herzlichen Dank, dass Sie alle dazu beigetragen haben. Vielen Dank und bis dann.